Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Studieren mit Gehalt. Wir sprechen hier oft darüber, wie wir uns gesund ernähren können für Leistung, Regeneration oder langfristige Gesundheit. Aber meistens gehen wir dabei davon aus, dass unser Körper Nahrung überhaupt normal aufnehmen kann und verwerten kann. Doch was passiert eigentlich, wenn genau das nicht mehr funktioniert? Wenn Essen plötzlich zur Herausforderung wird, beispielsweise bei Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs? Genau mit diesem Thema hat sich meine Kollegin Aline Pamsel intensiv beschäftigt. Wissenschaftlich, aber auch mit Blick auf die Menschen dahinter. Hi Aline, schön, dass du da bist.
Hallo Ronja.
Ja, wie ich schon gerade angesprochen habe, beschäftigen wir uns heute in der Podcast-Folge mit dem Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs, beziehungsweise vielleicht fangen wir damit auch gerade an, weil der Fachbegriff dafür ist ja Pankreaskarzinom. Also was genau ist das eigentlich?
Genau, du hattest eben schon gesagt, das ist also ein bösartiger Tumor, der sich in der Bauchspeicheldrüse befindet.
Und du bist vom Fachbereich Ernährung und genau darum geht es jetzt auch. Also warum ist denn Ernährung gerade bei dieser Krebsart so ein großes Thema, vielleicht sogar stärker als bei vielen anderen Erkrankungen?
Ja, wenn man sich die Aufgaben der Bauchspeicheldrüse anschaut, dann gehört da halt unter anderem dazu, dass Verdauungsenzyme produziert werden. Und wenn dieses Organ durch den Tumor jetzt einfach nicht mehr seine volle Aufgabe erfüllen kann, dann kann es eben dazu führen, dass nicht mehr ausreichend Verdauungsenzyme produziert werden oder vielleicht auch gar keine mehr, weil vielleicht auch ein Teil dieses Organs entfernt werden musste, weil es vom Tumor befallen war und wir somit in unserem Verdauungssystem, also dann vor allem im Darm, eben zu wenig Verdauungsenzyme vorliegen haben, unsere Nahrung somit nicht mehr richtig aufspalten können, nicht mehr genug aufnehmen können und dann langfristig eben auch mangelernährt sein können.
Ja, Thema Mangelernährung, also du sprichst es gerade schon an. Viele Betroffene verlieren deshalb auch stark an Gewicht. Also kommt das daher? Ist das der Grund dafür?
Genau, das ist mit ein Grund. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber mit ein Grund natürlich, wenn wir die Nahrung nicht mehr richtig aufspalten können, aufnehmen können, kommen natürlich die Kalorien auch nicht mehr dort an, wo sie hin sollen. Dazu kommt natürlich auch eine Appetitlosigkeit, die durch unterschiedliche Faktoren dann verursacht ist, unter anderem auch durch die Krebserkrankung selbst, aber auch durch die medikamentöse Behandlung und viele weitere Faktoren. Aber insgesamt führt es eben dazu, dass diese Personen dann häufig unter einem starken Gewichtsverlust leiden.
Ja, dann kommen wir zu dem Thema Essen. Generell, das ist ja auch was Soziales und was Emotionales. Wie ändert sich das denn für Betroffene?
Ja, das fängt ja damit an, dass viele unter dieser genannten Appetitlosigkeit leiden und dann einfach auch schon keine Lust mehr haben zu essen. Dazu kommt aber auch, dass viele Patienten dann eben auch klinisch ernährt werden müssen, also zum Beispiel über eine Infusion, über Formularernährung oder andere nicht schmeckende oder nicht mit Lebensqualität oder hoher Lebensqualität verbundenen Nahrungsaufnahme. Und das führt einfach dazu, dass das Essen nichts Schönes mehr ist, sondern diese Patienten immer im Kopf haben, essen zu müssen. Sie kriegen also, egal vom Arzt, vom Ernährungstherapeuten, immer wieder gesagt, du musst essen, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht so viel Gewicht verlierst. Und diesen Druck, essen zu müssen, ist, glaube ich, für viele eine große Herausforderung und das schränkt sie dann auch stark ein.
Ja, also kann man auch sagen, dass Essen irgendwann eher zur Belastung wird als Genuss.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, damit kommen wir auch schon dann zum Thema künstliche Ernährung, weil das irgendwann bei vielen auch möglicherweise ins Spiel kommt, wenn das anders nicht mehr funktioniert. Was versteht man darunter eigentlich?
Genau, also künstliche Ernährung, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, klinische Ernährung. Darunter gehören verschiedene Dinge, unter anderem zum Beispiel die enterale Ernährung. Das kann eine einfache Trinknahrung sein, die einfach ergänzt zur normalen Kost gegeben wird. Das kann aber eben auch sein, dass man eine Magensonde gelegt bekommt und dann eben extern mit Nahrung versorgt wird. Das läuft dann in der Regel auch noch immer parallel zur normalen Nahrungsaufnahme eben zusätzlich, um die Kalorienzufuhr eben zu erhöhen, ausreichend Proteine zuzuführen, ausreichend Mikronährstoffe. Und dann gibt es halt noch die, in Anführungszeichen letzte Stufe, die parenterale Ernährung, die Ernährung über Infusion. Da läuft quasi alles am Verdauungstrakt vorbei, direkt in die Vene. Und ja, hier sprechen wir dann von einer Ernährung, die nicht mehr wirklich was mit Essen zu tun hat, weil eben unser Verdauungstrakt ja umgangen wird. Und ja, das, wenn man sich das so vorstellt, ist das natürlich auch eine große Herausforderung. Also in meinen Daten, die ich da mir angeschaut habe aus der Studie, war es eben so, dass diese Patienten über Nacht diese parenterale Ernährung vom Pflegedienst angehangen bekommen. Das halt, da kam am Abend um 18 Uhr ein Pflegedienst vorbei, hat die Infusion angehangen und sie waren ab 18 Uhr an diesen Infusionsständer gebunden. Und es war dann eben nicht mehr möglich, in die Pizzeria zu gehen oder an einem schönen Sommerabend noch einen Spaziergang zu machen, weil sie eben ja an ihr Zuhause und an ihren Infusionsständer gebunden waren. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil das ein sehr langer Zeitraum ist, bis zum nächsten Morgen, bis der Pflegedienst dann eben wieder kommt, die Infusion nochmal abklemmt und das halt über mehrere Wochen, das ja schränkt die Lebensqualität dann schon sehr stark ein.
Ja, das war auch so ein bisschen, geht das auch schon in die nächste Frage, weil man das oft mit so einem kritischen Zustand und auch dieses Bild vor Augen halt verknüpft. Mhm. Und das hat ja auch sehr viel, nicht nur körperlich, sondern das macht natürlich ja mental auch was mit einem.
Ja, genau, richtig. Allein, wie ich schon gesagt habe, also allein zu wissen, man hat dauerhaft ja diesen Termin mit dem Pflegedienst um 18 Uhr, der einen dann an zu Hause bindet, das schränkt einfach stark ein und das geht auf die Psyche, das geht ja mental, ist das einfach sehr, sehr stark belastend für diese Patienten.
Wann entscheidet man sich denn eigentlich dafür, künstliche Ernährung einzusetzen?
Das wird immer dann gemacht, wenn die orale Zufuhr nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, Nummer eins ist es immer, das über normale Lebensmittel abzudecken. Dafür ist dann die Ernährungstherapie oder der Ernährungsberater auch zuständig. Man kommt irgendwann aber in der Regel an einen Punkt, wo diese Patienten nicht mehr richtig essen können. Die Appetitlosigkeit eben überwiegt, die Mangelernährung überwiegt, zu starker Muskelmassenverlust auch aufgetreten ist. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man die Kalorien, das Eiweiß, die Omega-3-Fettsäuren etc. irgendwie in diesen Körper reinbekommt, in Anführungszeichen, wenn man es so sagen darf, um diesen Patienten eben dann auch eine möglichst gute Lebensqualität, Lebensdauer zu geben und auch eine gute Voraussetzung zu schaffen, dass die Therapie weitergeführt werden kann. Weil häufig ist es eben so, dass medikamentöse Therapien wie eine Chemotherapie zum Beispiel unterbrochen oder nicht fortgesetzt werden kann, weil die Patienten zu stark mangelernährt sind und die Blutwerte einfach nicht mehr stimmen und wir dann eben erstmal mit der Ernährung arbeiten müssen, den nochmal ein bisschen aufpäppeln müssen, um eine gewisse Basis zu haben, dass wir eben dann eine weitere Chemotherapie zum Beispiel auch verabreichen können.
Das Immunsystem ist ja sowieso schon durch die Chemotherapie wahrscheinlich geschwächt, ne? Und wenn man dann eben noch mangelernährt ist, das ist wahrscheinlich dann auch nicht so.
Genau, wir haben also einen entzündlichen Prozess im Körper und ja, das kombiniert medikamentöse Therapie, aber auch die ganzen entzündlichen Prozesse, die über den Tumor selbst kommen, führen halt dazu, dass es zu diesem starken Muskelmassenverlust und der Mangelernährung dann auch kommt.
Okay, dann lass uns mal auf die Forschung selbst schauen. Was war denn die zentrale Fragestellung deiner Arbeit?
Na, wir wollten wissen, inwieweit Ernährungsinterventionen, also unterschiedliche Ernährungsinterventionen, Einfluss auf den Ernährungsstatus von Patienten, also zum Beispiel Mangelernährung, Körpergewicht, Körperzusammensetzung, aber eben auch verschiedene Blutparameter und die Lebensqualität hat. Wir wollten also nicht spezifisch uns nur so klinische Parameter anschauen, wie das häufig in wissenschaftlichen Studien auch gemacht wird. Man nennt das immer so die harten Endpunkte, die interessant sind. Also wie lange lebt er, wie lange ja, hält er durch, wie lange kann man das Medikament verabreichen. Sondern uns ging es halt um die Kombination, wie geht es denn dem Patienten damit? Also wie schaut es mit der Lebensqualität aus?
Ja, was waren denn die Ergebnisse und die wichtigsten Erkenntnisse daraus?
Ja, die wichtigsten Erkenntnisse waren erstmal, dass eine individuelle Ernährungstherapie super wichtig ist und die sollte am besten ab Diagnose schon erfolgen und eben nicht erst, wenn eine Mangelernährung diagnostiziert wird, sondern eben von Beginn an, weil man eben weiß, dass die meisten in einer Mangelernährung dann auch enden und sie dann halt einfach rechtzeitig schon betreut. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir herausgefunden haben, also wir haben ja die unterschiedlichen Ernährungsformen miteinander untersucht, in einem systematischen Review uns da die unterschiedlichen Studienergebnisse angeschaut. Und da wurde die parenterale Ernährung, die enterale Ernährung, verschiedene Mischformen, aber auch eine reine Ernährungsberatung miteinander verglichen. Und man hat da festgestellt, dass eine enterale Ernährung und Trinknahrung, die mit Omega-3-Fettsäuren angereichert ist, am effektivsten eben ist, um diese Parameter Ernährungsstatus und die klinischen Parameter möglichst lange aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben es halt, oder die Studienlage hat eben nicht gezeigt, dass wir hier irgendwelche großen Verbesserungen erreichen können, aber wir konnten es schaffen, den Ernährungs- oder die Studien haben gezeigt, dass der Ernährungsstatus gehalten werden konnte. Und das ist bei dieser Patientengruppe durchaus schon ein großer Erfolg, wenn einfach der Status nicht sich verschlechtert.
Ja.
Ja, und dann letzter Punkt halt noch zur parenteralen Ernährung. Da haben wir halt zum Schluss noch eine Analyse, eine Sekundäranalyse gemacht. Und da haben wir eben festgestellt, dass parenterale Ernährung nicht pauschal gegeben werden sollte für jeden Patienten. Man könnte ja denken, naja, gib doch einfach jedem seine extra 1000 Kilokalorien über Infusion. Dann ist er auch nicht so mangelernährt und muss sich nicht so viel Sorgen machen, ob er genug isst. Ist leichter gesagt als getan, denn das hat eine große Auswirkung eben auf die Lebensqualität. Und ja, Endergebnis war im Endeffekt, dass die parenterale Ernährung nur in Absprache immer mit dem Arzt und zwischen den Patienten individuell entschieden werden sollte, ob es Sinn macht oder nicht.
Okay, und gab es auch irgendwie vielleicht Ergebnisse oder Entwicklungen, die dich überrascht haben?
Ja, besonders überrascht hat mich eigentlich bei dem ersten Paper, was ich geschrieben habe, das war ja der systematische Review, dass es so wenig dazu gibt.
Mhm.
Also ich bin immer davon ausgegangen, man forscht super viel und man weiß super viel davon. Aber im Endeffekt haben die Studien in dem Review gezeigt, dass es speziell zum Pankreaskarzinom super wenig Forschung gibt. Und wenn, dann immer nur mit ganz, ganz kleinen Patientenzahlen. Das heißt, methodisch sind die Studien einfach nicht gut zu bewerten. Viele Studien schließen auch unterschiedliche Krebsformen mit ein, also verschiedene, die den Verdauungstrakt beeinflussen. Dann haben wir Magenkarzinome drin. Wir haben was die Galle betrifft, was die Leber betrifft. Und dann kann man ja nicht von Äpfel auf Birnen schließen, also nur weil was eine Studie eingeschlossen wurde, die vielleicht an einem Magenkrebs, an Magenkrebspatienten untersucht wurde, dann können wir nicht eins zu eins auf unsere Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten das Ganze übertragen. Und das macht es halt super schwer. Und das war eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat, dass es so wenig Daten gibt und es einfach so eine riesengroße Forschungslücke immer noch besteht.
Okay, das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf.
Ja, sehr viel.
Okay. Können wir als gesunde Menschen vielleicht auch irgendwas aus deiner Arbeit mitnehmen?
Wir können mitnehmen, dass individuelle Ernährungstherapie mehr als nur Gewichtsreduktion und Sporternährung ist. Und wir, wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, wir bilden Ernährungsberater aus und dass unsere Ernährungsberater sich eben auch mal dieser Zielgruppe widmen sollten. Denn es gibt super wenig Personen, die wirklich spezialisiert diese Patienten auch betreuen können. Und ja, diese Patienten das aber sehr gerne und dankend annehmen. Von daher also nicht direkt die gesunden Personen, sondern wir als Institution und unsere Absolventen, unsere Studierenden sollten sich Gedanken machen, ob sie vielleicht in den Sektor einsteigen, sich da weiterbilden und vielleicht dieser Patientengruppe zukünftig einfach mehr Aufmerksamkeit schenken.
Ja, das ist ja auch ein Thema, da weiß man auch, man hilft halt einfach wirklich Menschen damit. Ne? Ist ja dann auch was Schönes auf jeden Fall, wenn man damit was erreicht.
Ja, und die sind super dankbar, wenn die weniger Übelkeit haben, wenn die was besser vertragen und nochmal mehr Spaß am Essen haben. Also da kriegt man super viel zurück.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn man dir auch zuhört, also man merkt auch, wie viel Arbeit und Tiefe hinter diesem Thema steckt. Also es ist natürlich bei Forschungsthemen generell meistens so. Aber ja, wie lange hat es denn eigentlich gedauert, so von Anfang bis Ende?
Also es waren über 6 Jahre insgesamt, der ganze Prozess. Man muss dazu sagen, ich habe mit einem anderen Thema erstmal gestartet. Ich wollte eigentlich was zum Thema Gewichtsreduktion in Fitnessstudios machen, also komplett was anderes. Das hat aber leider mit dem Betreuer nicht gepasst. Das heißt, der Professor hatte keine Kapazitäten, mich zu betreuen, sodass dann die ersten paar Monate irgendwie ja schon um waren und da nichts passiert ist. Und ich mir dann nochmal Gedanken gemacht habe, was könnte ich noch machen? Und dann kam eben die Idee, in den Bereich Krebs und Ernährung zu gehen. Und dort gab es dann eben ja ein paar Gespräche mit unserem Kooperationspartner, dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Und ja, da hatte man sich dann überlegt, was könnte man da irgendwie Schönes gestalten? Und dann ist dieses Thema entstanden.
Ja, wie war das Ganze denn mit deinem Job auch vereinbar?
Es war vereinbar, aber sehr schwer. Im Sinne von, man hat einen Vollzeitjob. Also ich habe meine Arbeitszeit nicht reduziert. Ich bin weiterhin bei Vollzeit 40 Stunden geblieben. Und dann ist es eben auch mal so, dass man Phasen auf der Arbeit hat, wo es ein bisschen entspannter ist, wo man dann nach Feierabend auch locker noch 2-3 Stunden entspannt an seiner Dissertation arbeiten kann, an den entsprechenden Papern, die wir geschrieben haben. Aber es gibt eben auch andere Phasen, wenn man ja gerade sehr, sehr viel zu tun hat und eigentlich gestresst ist und froh ist, wenn der Arbeitstag rum ist, bin ich oft erst nach Hause gefahren, bin zum Sport, habe mich quasi einmal kurz mental auch abgelenkt und habe mich dann nach dem Abendessen nochmal an den Schreibtisch gehockt. Und dann ist es eben auch mal 22, 23 Uhr oder noch später geworden. Weil wenn man dann gerade irgendwie so den Lauf hat, dann will man ja auch nicht aufhören und es wird spät, es ist unter der Woche, man muss den nächsten Morgen wieder früh im Büro sein und das ist mental eine große Herausforderung, sich da immer wieder zu motivieren, das zu machen. Auf der anderen Seite macht es einem ja Spaß, man möchte weiterkommen, man will das schnell abschließen, also schnell, ja. Ich hatte ursprünglich mal vor, das in 3 Jahren abzuschließen, hat nicht funktioniert. Und man muss aber halt ja auch ehrlich zu sich selbst sagen, und ich habe das am Anfang wirklich mehr oder weniger auch zu jeder freien Minute gemacht. Also ich bin nach Hause gekommen, Feierabend, habe dran gearbeitet, habe die Wochenenden durchgearbeitet, was ja eine Zeit lang ganz gut ging. Und irgendwann hat mir mein Körper gesundheitlich aber auch gezeigt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich nach knapp 2,5, 3 Jahren, habe ich für mich einen neuen Weg gewählt und habe eben gesagt, okay, ich mache das nicht mehr jeden Abend nach Feierabend, das funktioniert nicht, sondern ich mache auch mal eine Woche nichts. Damit muss ich dann leben, dann zieht sich das eben. Und ich habe mir eben am Wochenende einen fixen Zeitraum gemacht, wo ich dann gesagt habe, so 5 bis 6 Stunden an einem Tag am Wochenende, Samstag oder Sonntag, setze ich mich dran und arbeite dran. Und der andere Tag, der ist dann aber auch frei und da versuche ich dann eben auch mal was mit meiner Familie, mit meinem Partner etc. zu machen. Und das hat mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Ich denke, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie das ist. Man hat das einfach dauerhaft im Kopf. Und das Problem ist einfach immer, wenn man was anderes Schönes macht oder man fährt in Urlaub, hat man immer das Gefühl des schlechten Gewissens. Man könnte doch in der Zeit jetzt auch am Schreibtisch sitzen und man könnte jetzt noch das Buch lesen und hier was markieren und hier was einfügen. Man würde ja einfach schneller fertig werden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dieses schlechte Gewissen mit der Arbeit und dem Privatleben irgendwie ja, in Einklang zu bringen.
Also wenn ich so drüber nachdenke, also erstmal Respekt, weil über diese lange Zeit, das ist ja halt eben auch das Thema, ne? Also wenn man jetzt weiß, okay, man muss jetzt mal am Wochenende lernen und hat keine Freizeit oder auch ne, für Familie und Partner, ne? Weil das ist ja nicht, das betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern natürlich auch das Umfeld privat und oder man muss nach der Arbeit sich mal dann noch an den Schreibtisch sitzen, ist das eine Geschichte, aber wenn das dann über so einen langen Zeitraum ist, also Respekt dafür auf jeden Fall.
Ja.
Das ist schon, da muss man schon diszipliniert sein auch.
Ja, ich denke, da kannst du fast jeden fragen, der promoviert hat. Zwischendurch gibt es immer Phasen, wo man am liebsten alles hinwerfen würde und sagen würde, die können mich jetzt alle mal, hör auf. Auch diese Phase gab es bei mir. Zum Glück war die relativ spät in dem Zeitraum, sodass auch meine Familie, mein Partner vor allem, immer wieder gesagt hat, du bist jetzt schon so weit, das lohnt sich jetzt nicht mehr, jetzt mach weiter und sonst war alles umsonst. Und ja, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist das ja auch korrekt, man will es ja auch fertig machen. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man ja seinen Körper da auch nicht ganz vergisst und an seine eigene Gesundheit auch denkt. Und dann dauert es eben wie bei mir auch mal ein bisschen länger. Wie gesagt, geplant waren 3 Jahre, es waren nachher über 6. Aber habe ich in Kauf genommen, dafür geht es meinem Körper gut.
Ja, das ist auf jeden Fall auch die Hauptsache. Das kann man aber wahrscheinlich dann auch sagen, dass das rückblickend auch die größte Herausforderung war, oder? Also, dass man das alles irgendwie unter einen Hut bekommt und durchzieht und...
Das ist korrekt. Und die größte Herausforderung ist halt auch viel Kommunikation mit Familie, mit Partner, um sich immer wieder zu erklären, weil... dass viele einfach nicht so nachvollziehen können.
Ja. Würdest du dich nochmal für die Promotion entscheiden?
Ich würde es nochmal machen, aber nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich würde es anders machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu promovieren. Es gibt eine Möglichkeit, eine Monographie zu schreiben oder die Möglichkeit, kumulativ zu promovieren. Das habe ich ja gemacht. Das bedeutet, man veröffentlicht, also man schreibt verschiedene Paper und veröffentlicht die in internationalen Journals. Und bei mir war es jetzt so, dass es ein bisschen problematisch war, weil man diese Veröffentlichungen ja nicht alleine schreibt, sondern von Mitautoren abhängig ist. Und ja, da kam es eben halt dann auch zu Zeitverzögerungen, zu Wartezeiten. Man macht sich seinen eigenen Zeitplan und denkt, okay, in 6 Wochen fahre ich in Urlaub und vorher möchte ich das und das noch gern fertig haben. Naja, dann hat man den Plan halt nicht mit den Mitautoren gemacht, die nämlich dann gerade keine Zeit haben, einem ein Feedback zu geben, wofür ich ja immer super dankbar war. Aber es hat natürlich meinen Zeitplan dann auch oft zerstört. Und dann zieht sich das einfach viel, viel länger, als man das ursprünglich gedacht hat, sodass ja meine Antwort jetzt wäre, ich würde es nochmal machen, aber ich würde mich eher für eine Monographie entscheiden, wo ich dann quasi selbst für verantwortlich bin, wie schnell ich schreibe und ja, bin eben nicht so abhängig von anderen Personen.
Ja, das kann ich verstehen.
Oder auch von, ja, also nicht nur von Personen, sondern vor allem auch von diesen Zeitschriften. Man hat eine super schöne Publikation fertig und reicht die bei einem Journal ein und dann dauert das erstmal 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate, 4 Monate, bis man erstes Feedback bekommt. Und ja, dann wird es vielleicht noch weiter gegeben kommt in den nächsten Step und dann wird es aber abgelehnt. Und dann hat man diese 4, 5 Monate einfach verloren, weil man dann den gleichen Prozess bei einer anderen Zeitschrift, also bei einem anderen Journal, eben nochmal von vorne beginnen muss. Und das zieht sich einfach. Und das hat man bei einer Monographie dann eben nicht.
Die Paper, die sind auch öffentlich lesbar quasi. Also die kann ich auch bei uns in den Shownotes verlinken, dass jeder, der sich dafür interessiert, da natürlich reinlesen kann.
Kannst du. Wir haben alle 3 Paper Open Access veröffentlicht. Das heißt kostenfrei lesbar.
Okay, dann findet ihr die auf jeden Fall in den Shownotes. Und als Abschlussfrage, Aline, welche Tipps würdest du Menschen geben, die sich auch für eine Promotion interessieren?
Erster Tipp natürlich, man muss für das Thema brennen. Man sollte nicht sich einfach irgendein Thema auswählen, weil das irgendein Professor jetzt gerade gerne hätte bearbeitet, sondern das muss aus eigenem Interesse kommen. Man muss da schon immer für gebrannt haben und nur dann hält man das durch. Und deshalb bin ich auch froh drum, dass ich nach dem ersten Step von Gewichtsreduktion auch zu Krebs und Ernährung gewechselt bin, weil ich habe mich schon immer für das Thema interessiert, hatte auch einen Schwerpunkt im Masterstudium da. Und das war immer schon mein Thema, ja, was mich gereizt hat. Von daher das Tipp Nummer 1, das Thema. Tipp Nummer 2 ist es aber auch, einen guten Betreuer zu suchen, der zum einen fachlich gut zum Thema passt, einen gut unterstützen kann. Da habe ich zum Glück sehr großes Glück gehabt mit meinen Betreuern, die mich da fachlich wirklich sehr, sehr gut unterstützt haben. Und wichtig ist natürlich halt auch dann, nicht nur das fachlich-inhaltliche gut beurteilen zu können bei den Betreuern, sondern halt auch, ob es vom Bauchgefühl, vom Persönlichen her einfach passt. weil man wird mit diesen Personen sehr, sehr viel auch zu tun haben. Und das muss einfach passen, man muss mit denen klarkommen. Deshalb, das wären so meine drei Tipps. Gutes Thema, fachlich guter Betreuer, aber auch menschlich gute Betreuer anzusuchen.
Ja, das ist gerade, wenn man bedenkt, dass man sich doch über eine längere Zeit dann damit beschäftigt, auf jeden Fall auch ein guter Tipp oder gute Tipps. Von dem her, hoffentlich alle, die zugehört haben, könnt ihr die Tipps ja beherzigen. Also wenn das Thema im Raum steht, falls ihr promovieren wollt, dann sind das auf jeden Fall gute Tipps, die man da beachten kann. Und an der Stelle danke, Aline, dass du ja uns da mitgenommen hast und einen Einblick gegeben hast in das Thema.
Sehr gerne.
Und für die spannenden Einblicke, sowohl in die Forschung als auch in deinen persönlichen Weg durch die Promotion und wie du das alles vereinbaren konntest. Und ansonsten an euch, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und die Folge vielleicht auch teilt. Und deshalb an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.